Deutschlandfunk. Hintergrund.
In Europa daheim, in der Welt zu Hause. Das Zurückholen von Produktion. Von Kaspar Domen.
Because now we also produce our denim in Europe, in our factory for innovations in textiles.
So wirbt das Modeunternehmen C&A für eine Jeans. Mit der Herstellung in Europa. Mit der Wahl des Produktionsortes überraschte das Unternehmen schon vor einigen Jahren, 2021. Die Fabrik steht nicht in Bangladesch oder einem anderen Niedriglohnland, sondern im Hochlohnland Deutschland, am Niederrhein. Geschäftsführer Hans-Uwe Ganzfort.
Wenn mir jetzt jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass wir heute schon über 1000 Hosen an einem Tag machen, dann finde ich das schon ganz bemerkenswert. Künftig wollen wir hier vielleicht mal irgendwann sogar über 800.000 Teile produzieren.
Einige Unternehmen holten in den vergangenen Jahren Produktion zurück nach Europa. Während der Pandemie gründeten sie sogar Fertigungen für Billigartikel wie Atemmasken. Resilienz ist das neue Schlagwort. Darauf verwies auch Bundeskanzler Olaf Scholz Anfang Februar anlässlich des geplanten Baus einer Chipfabrik im Saarland.
Gerade die Erfahrungen der Pandemie haben uns gelehrt, dass wir in Deutschland und Europa in technologischer, digitaler und logistischer Hinsicht resilienter werden müssen. Deshalb werden wir Abhängigkeiten und Verwundbarkeiten systematisch verringern.
Die neue Handelsdoktrin der EU zielt in diese Richtung. Lieferketten sollen autonomer werden, also weniger abhängig vom europäischen Ausland. Verwiesen wird dabei unter anderem auf die zunehmende geopolitische Konkurrenz zwischen dem Westen und China. Die EU fördert mit Milliardensubventionen beispielsweise den Bau neuer Fabriken in Europa für Batterien, Mikrochips und grünen Stahl. Aber hängen die Wettbewerbsfähigkeit und der Wohlstand der EU nicht maßgeblich von der globalen Arbeitsteilung ab, also von Menschen, die anderswo zu geringeren Löhnen preisgünstig Waren fertigen? Werden Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand in der EU also automatisch sinken, wenn mehr Güter in Europa gefertigt werden, wo die Arbeitskosten höher sind als vielerorts? Nein, sagt Enzo Weber, Forschungsgruppenleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Er argumentiert, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Europa hänge nicht allein von Lohnkosten ab.
Wir haben uns aus Zeiten des Outsourcing und der Verlagerung in Niedriglohnländer daran gewöhnt, dass Wettbewerbsfähigkeit irgendwie das Gleiche ist wie Lohnkosten. Das ist es aber nicht, sondern Wettbewerbsfähigkeit für eine intelligent digitalisierte Wirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit für eine sich dekarbonisierende Wirtschaft, das ist im Wesentlichen die Ausstattung des Landes. Über welche Qualifikationen verfügen wir, über welches Rechtssystem verfügen wir, welche Infrastrukturen können wir bereitstellen?
Wie gut ist die Grundlagenforschung? Wie schnell das Internet? Wie hoch die Rechtssicherheit und wie gut sind Berufsausbildungen? Solche Faktoren entscheiden neben Lohnkosten maßgeblich über die Produktivität der Wirtschaft. Eine höhere Produktivität erzielen Unternehmen, wenn sie es schaffen, mehr Waren und Dienstleistungen in der gleichen Zeit zu produzieren. Solche Produktivitätsfortschritte machten die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg jahrzehntelang wettbewerbsfähig. Aber mit der Öffnung Chinas und dem Fall der Mauer 1989 gab es plötzlich ein großes Angebot von Menschen, die bereit waren, für sehr wenig Geld zu arbeiten und zudem oft noch gut qualifiziert waren. Damals verlagerten westeuropäische Unternehmen Produktion in großem Umfang in Länder mit niedrigeren Löhnen. Davon profitierten vor allem zwei Gruppen: die Eigentümer der europäischen Unternehmen, denn deren Gewinne stiegen, und die europäischen Verbraucher. Sie profitierten von sinkenden Preisen bei vielen Produkten. Verlierer waren diejenigen Beschäftigten, die arbeitslos wurden oder deren Gehalt an Kaufkraft verlor.
Wenn wir uns mal die 2000er Jahre anschauen, muss man sagen, bei Löhnen war das damals eine saure Gurkenzeit. Die meisten Menschen haben bei Reallöhnen damals verloren und das, obwohl es keine Inflationsschocks gab wie jetzt. Und das lag damals auch an Trends wie der Globalisierung, wo auch enormer Kostendruck entstanden war durch die Öffnung nach Osteuropa und nach China.
Sogar große Teile der Fertigung von Hochtechnologie verschwanden mit der Zeit aus Europa. Solarzellen, Smartphones, Mikrochips. Der Höhepunkt des weltweiten Austauschs von Gütern wurde vor 15 Jahren erreicht.
Wir haben ja im Grunde seit der Finanzkrise 2008 so einen Rückgang des Welthandels. Wir haben Erosion der multilateralen Welthandelsordnung. Der Konflikt zwischen China und den USA ist langsam heraufgezogen.
Analysiert der Ökonom Dirk Dohse vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Die USA setzten unter Präsident Donald Trump auf eine America-First-Strategie. Sie verhängten unter anderem Zölle auf chinesische und europäische Produkte. Sein Nachfolger Joe Biden nahm von den Sonderzöllen auf europäische Produkte zwar Abstand, setzte den Kurs aber auf seine Art fort. Mit dem Industrial Inflation Act verschaffte seine Regierung der US-Wirtschaft einen Wettbewerbsvorteil. Auch andere Staaten setzen auf protektionistische Maßnahmen, um ihre eigene Wirtschaft zu entwickeln. Indonesien hat etwa den Export von Rohnickel verboten, woraufhin ausländische Unternehmen dort eine ganze Reihe von Fabriken für die Fertigung von Batterien aufmachten, um den Nickel im Land selbst zu verwerten. Diese Entwicklung trifft Europa besonders, weil es stark in den globalen Handel eingebunden ist. Die Welt habe sich verändert, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Anfang des Jahres bei dem Treffen der Wirtschaftselite in Davos.
Die globale Welt, die man mal glaubte gehabt zu haben und die sich ja auch mit dem Gründungsgedanken von Davos verbindet, die zerfällt immer stärker in Einzelinteressen und in Machtinteressen.
Welche Antwort sollte die Europäische Union darauf geben? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will, dass auch Europa stärker eigene Interessen verfolgt. Im Herbst 2022 schlug er einen sogenannten Buy Europe Act vor, also politisch gesetzte Anreize, damit die Verbraucher in der EU hergestellte Produkte kaufen. Durchsetzen konnte sich die Idee nicht. Widerstand kam unter anderem aus Deutschland und den Niederlanden. Beide Länder sind stark auf den Export angewiesen und fürchteten Gegenmaßnahmen von Staaten, mit denen sie Handel betreiben. Aber nicht nur der Protektionismus anderer Länder verändert die Geschäftsgrundlagen von Europas Wirtschaftsmodell. Auch Geopolitik spielt eine Rolle. Im Juli 2022 sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg,
Freedom is more important than free trade and protecting values is more important than profits.
Freiheit sei wichtiger als Freihandel. Werte zu schützen wichtiger als Profit, so der NATO-Generalsekretär. Diese Aussage markiert zumindest rhetorisch eine Wende. Der Ukraine-Krieg hat den Blick des Westens auf den Handel mit Russland, aber auch China verändert. Niemand weiß, was passieren wird, wenn China tatsächlich Taiwan angreifen sollte, die USA dem Inselstaat zu Hilfe kommen und von den europäischen Verbündeten Unterstützung verlangen würden. In der Theorie berechnen lassen sich die wirtschaftlichen Folgen einer Entkopplung der EU und China schon jetzt. Das reale Bruttoinlandsprodukt der deutschen Volkswirtschaft würde dann um 2% schrumpfen. Das hat kürzlich der Präsident des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Gabriel Felbermayr, gemeinsam mit dem Ökonomen Oliver Krebs ermittelt. Sie empfehlen der europäischen Politik deswegen, mit großer Vorsicht an das Thema einer Entkopplung mit China heranzugehen. Der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber ist überzeugt, dass die Produktion auch unabhängig von Geopolitik zurück in die EU verlagert werden könnte, wegen neuer technischer Möglichkeiten.
Sobald automatisiert wird und Technologie eine größere Rolle spielt, werden Jobs auch wieder stärker näher an den Märkten in Deutschland angesiedelt, weil eine solche Produktionsweise stärker auf Qualifikation, Infrastruktur, auf Netzwerke und Rechtssicherheit angewiesen ist und nicht so stark an Lohnkostenunterschieden hängt.
Das Beispiel C&A zeigt, dass sich sogar die industrielle Fertigung von Jeans in Deutschland wieder für Unternehmen rechnen kann. Fabrikchef Hans-Uwe Ganswort.
Wir haben natürlich den höchsten Automatisierungsgrad, den man sich in Anbetracht unserer Produktionsgröße so vorstellen kann. Also von jeder Maschinenart haben wir schon die modernste und auch das, was man machen kann, automatisieren wir.
Maschinen entnehmen die Stoffballen aus dem Lager, schneiden aus den Stoffbahnen die Teile für die Jeans oder nähen die Hintertaschen auf. Den modischen, ausgeblichenen Schick verpassen keine Arbeiter mit Schmirgelpapier oder Sandstrahlern den Jeans, sondern Laser. Trotzdem müssen Menschen noch einige der 40 erforderlichen Produktionsschritte erledigen. Vollautomatisch lässt sich Bekleidung eben noch nicht herstellen.
Wir produzieren natürlich etwas schneller als in Billiglohnländern, schon allein aufgrund der hohen Automation.
Teurer als in China oder Bangladesch sei die Produktion in Deutschland aber dennoch.
Wenn Sie jetzt mal sagen, wir nehmen eine Hose in 15 bis 20 Minuten und im Fernost brauchen Sie 15 bis 30 Minuten, dann kompensiert das natürlich bei weitem noch nicht die Mehrkosten, die man hier in Deutschland beim Lohn hat.
Doch es gibt weiteren Nutzen für das Unternehmen. Vom Niederrhein sind die Lieferwege in die 18 europäischen Absatzländer von C&A kürzer und weniger störungsanfällig als aus Asien. So kann das Unternehmen bei Bedarf schneller nachproduzieren. Auch weil außer der Baumwolle für diese Hose alle Vorprodukte aus der EU stammen. Stoff aus Italien, Garn aus Ungarn und Rumänien, Reißverschlüsse aus Polen und Nieten aus Deutschland. Dennoch, in welchem Umfang verlagern Firmen nun tatsächlich Produktion nach Europa zurück? Die meisten Unternehmen hielten sich zurück, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Dirk Dose vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
Das Thema Sicherheit und Resilienz von Lieferketten ist natürlich ein großes Thema in vielen Unternehmen. Und es gibt ja auch ein paar spektakuläre Beispiele, so aus dem Textilbereich oder Elektronikbereiche, wo so auf der breiten Front in großem Umfang eine Rückverlagerung von Unternehmen oder Unternehmensteilen aus Schwellenländern, so nach Deutschland, Europa, beobachten wir noch nicht tatsächlich.
Das Interesse an einer Rückholung der Fertigung hat sogar wieder abgenommen. In einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer sprachen im Pandemiejahr 2020 noch 16% der befragten Firmen davon zu überlegen, Produktion zurückzuholen. 2023 sind es nun nur noch 5% der befragten Unternehmen. Gleichzeitig wollen sogar 10% Produktion von Deutschland ins Ausland verlagern, also doppelt so viele. Nimmt der Protektionismus weltweit zu, dürfte sich die Zahl noch steigern. Denn um von protektionistischen Maßnahmen verschont zu bleiben, müssen Unternehmen vor Ort fertigen. Selbst vielversprechende neue technologische Möglichkeiten allein sind kein Garant für die Rückverlagerung von Fertigung nach Europa. Viel Fantasie hatte beispielsweise die Pilotfabrik von Adidas in Deutschland für gestrickte Schuhe geweckt. Aber statt in die Regelfertigung zu gehen, wurde die Vorzeigefabrik nach 5 Jahren, das war 2019, geschlossen. Das Unternehmen kündigte an, die Technologie künftig in Asien nutzen zu wollen. Eine groß angelegte Rückholung von Produktion nach Europa hält der Direktor des Kölner Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, Lucio Baccaro, deshalb nicht für realistisch.
Aus meiner Sicht ist es schwer vorstellbar, dass Produktion zurückholen nicht zu großen Problemen in einigen Ländern führen wird.
Er verweist etwa auf die hohen Energiekosten in Europa. Hier haben die Belastungen für Unternehmen in der EU in den vergangenen Jahren, und zwar nicht erst seit dem Ukraine-Krieg, zugenommen. Denn um die Pariser Klimaziele zu erreichen, steigt Europa sukzessive aus fossiler Energie aus. Der Braunkohletagebau in Deutschland soll auf lange Sicht auf Dauer genauso verschwinden wie die Kohlezechen in Polen. Als Übergangstechnologie hin zu erneuerbaren Energien setzen viele EU-Staaten, Deutschland, aber auch Österreich, vor allem auf Gas. Aber das ist deutlich teurer, seitdem es nicht mehr durch die Pipeline aus Russland kommt, sondern mit Flüssiggastankern aus dem Nahen Osten. Wichtige Wettbewerber Europas sind in einer günstigeren Lage. China und Indien bauen weiter Kohlekraftwerke und die USA fördern mit der umstrittenen Fracking-Technologie in großen Mengen Erdgas und Erdöl. Die Unternehmensberatung Boston Consulting hat die dadurch entstehenden gewaltigen Kostennachteile errechnet. Grüner Stahl werde im Jahr 2030 in Europa 35% teurer sein als in den USA, die Herstellung vieler Baustoffe sogar um 100%. Weniger skeptisch ist der Ökonom und Soziologe Lucio Baccaro vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung im Hinblick auf die Rückholung von Produktion in die EU, was den Arbeitskräftemangel anbelangt. Der sei zwar in Deutschland in aller Munde, vor allem in Südeuropa sei aber noch Luft nach oben.
Es ist nicht so sehr das Problem, genügend Arbeitskräfte zu finden, denn die Erwerbsquote ist in mehreren europäischen Ländern immer noch relativ niedrig. Die Erwerbsquote könnte sogar noch erhöht werden, insbesondere wenn mehr Frauen arbeiten. Es gibt also in der EU schon einen Pool von Arbeitskräften, der mobilisiert werden kann.
Denn die Arbeitsmärkte in Südeuropa haben sich auch nach mehr als 15 Jahren noch nicht von den Folgen der Finanzkrise erholt. In Spanien liegt die Erwerbslosenquote bei 13%, in Griechenland bei mehr als 11%. Allerdings komme es nicht nur auf die Zahl der Arbeitssuchenden an, sondern auch auf deren Qualifikation.
But there might be a skill mismatch, so there might not be the right worker skills to replace imports.
Kritisch bewertet Baccaro also eher, dass potenzielle Arbeitskräfte aus Südeuropa nicht die passende Qualifikation haben könnten. Denn für die Herstellung von Solarmodulen, Batterien oder Mikrochips sind spezielle Fertigkeiten gefragt. Auch für die Textilfabrik am Niederrhein musste C&A einigen Aufwand betreiben, um die richtigen Leute zu finden, sagt Manager Hans-Uwe Ganswort. Unter den 90 Beschäftigten der Textilfabrik sind nun zwar viele Einwanderer, aus Südeuropa kommen die meisten aber nicht.
Wir haben auch ganz viele Migranten und Flüchtlinge, die aus Ländern kommen wie Pakistan, Afghanistan, Syrien, Türkei, die dort alle schon mal in Fabriken gearbeitet haben und auch sehr qualifiziert sind, hochqualifiziert sind.
Damit Arbeits- und Fachkräfte aber auch auf lange Sicht bleiben, muss sich aus Sicht des Soziologen Lucio Baccaro auch das gesellschaftliche Klima in puncto Migration ändern. Hier hat er Hoffnung. Wenn Teile der Bevölkerung in Europa nicht mehr um ihren Job und damit ihr Einkommen fürchten müssen, könnte sich die Einstellung gegenüber Einwanderern verbessern.
Das könnte zu einem günstigeren politischen Klima für Einwanderung führen. Noch ist Einwanderung in vielen Ländern ein politisch sensibles Thema. Aber das könnte sich ändern. Wenn die Menschen sehen, dass wir keine Waren mehr importieren können, aber Arbeitskräfte brauchen, um die Waren hier zu produzieren.
Auch auf politischer Ebene bleibt viel zu tun. Dirk Dose vom Kieler Institut für Weltwirtschaft sieht hier die EU in der Pflicht. Denn die habe einige Hebel noch nicht genutzt, um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft im Vergleich zu den Hauptwettbewerbern USA und China zu stärken.
Wir haben im Grunde einen Binnenmarkt, der größer ist als der amerikanische Markt. Es ist trotzdem weniger attraktiv für viele Unternehmen bislang, wegen der starken Marktfragmentierung.
Nämlich, weil in einer ganzen Reihe von Branchen noch in starkem Ausmaß nationale Regeln gelten.
Also wir haben noch sehr unterschiedliche regulatorische Regelwerke, so verschiedene Technologien. So Biotechnologie beispielsweise ist es zum Beispiel, der digitale Binnenmarkt ist noch immer nicht vollendet. Also der europäische Markt ist sehr stark fragmentiert und deswegen können wir da unser Potenzial noch nicht ganz ausspielen. Also da haben wir sicherlich noch eine ganze Menge zu machen, damit wir auch im Grunde mit den anderen Großen, mit den USA und China längerfristig konkurrieren können, wäre das auch wichtig.
Ein europäischer Binnenmarkt mit einheitlichen Regeln könnte dazu führen, dass sich Unternehmen häufiger entscheiden, neue Produktionsstätten in Europa zu errichten, statt anderswo. Für den Ökonomen sind solche neuen Produktionsstandorte in Europa das wahrscheinlichere Szenario als eine Rückholung von Produktion. Denn neue, zusätzliche Standorte zu schaffen, sei einfacher, als bestehende ganz zu schließen.
Das war der Hintergrund. In Europa daheim, in der Welt zu Hause. Das Zurückholen von Produktion. Von Kaspar Domen. Redaktion Ann-Kathrin Jeske.